Hallo und willkommen zur 70. Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ja, ich hätte diese Episode gerne vor gut 2 Wochen aufgezeichnet, denn da stellte Nintendo ein neues Paper Mario vor. Aber ansonsten war gar nicht so viel passiert seit meiner letzten Folge und deswegen habe ich gedacht, ja, mal gucken, wenn jetzt Nintendo so ganz überraschend ein Paper Mario raushaut, vielleicht kommt ja noch irgendeine Überraschung im Mai. Und da habe ich mich leider verzockt. Es kam nichts mehr. Und ja, und jetzt habe ich immer so auf den Kalender geguckt. Ja, nächste Woche vielleicht kommt noch mal was. Und ich wollte unbedingt irgendwie im Mai noch was veröffentlichen. Deswegen jetzt ganz spät. 28. Mai ist Aufnahmezeitpunkt. Immerhin kann ich deswegen euch erste technische Eindrücke zu Xenoblade Chronicles definitive Edition geben. Denn die habe ich mittlerweile. Und ich habe Minecraft Dungeons durchgespielt. Von daher habe ich gedacht, gut, dann werden das so 2 Themen. Erstmal ein kleiner News-Überblick. Fangen wir mal mit langweiligen Geschäftszahlen an. Nintendo konnte den Umsatz um 9% steigern. Der liegt nun bei 11,4 Milliarden Euro. Der Gewinn konnte um 33% gesteigert werden. Und dieser liegt nun bei 2,25 Milliarden Euro. Das sind natürlich alles Traumzahlen, wenn man das mit der Wii U-Zeit vergleicht. Da hat Nintendo ja sogar Verlust gemacht eine Zeit lang. Also von daher toll, aber ich habe sie jetzt genannt. Wollen die jetzt nicht zu Tode analysieren. Interessanter sind vielleicht für Spieler die Verkaufszahlen, und zwar von Hardware und Software. Und so konnte Nintendo an Hardware vom 1. März 2019 bis 31. März 2020 21,03 Millionen Switch verkaufen. Im Vorjahr waren es nur, in Anführungszeichen, 16,95 Millionen. Das sind beides richtig, richtig gute Zahlen. Das erinnert alles sehr an den Hype, den die Wii damals hatte. Dann wurden noch in dem Zeitraum 690.000 3DS verkauft. Im Vorjahr waren es noch 2,55 Millionen. Gut, 3DS, da kommen keine neuen Spiele mehr. Und die ist einfach Geschichte, hatte lange Zeit die Fahne hochgehalten und jetzt ist das eben vorbei. Ich persönlich spiele eigentlich auch gar kein 3DS mehr, weil ich habe tatsächlich Probleme, nochmal in diese Nicht-HD-Welt zurückzukehren und auf diesen kleinen Bildschirm und alles so pixelig. Obwohl es da echt noch viele, viele gute Spiele gibt, die ich gerne spielen würde, und ich hoffe bei den meisten einfach, dass da irgendwann mal eine HD-Fassung von erscheint. Werden wir dann ja sehen. Die Switch bietet sich ja dafür an. Und ja, gut, Switch-Spiele haben sich sehr gut verkauft. Und zwar bis zum 31.03.2020 konnten sich folgende Titel jetzt so oft verkaufen, wie ich jetzt hier nenne. Und zwar Astral Chain 1,08 Millionen Mal. Marvel Ultimate Alliance 3 1,08 Millionen. Pokémon Mystery Dungeons Rescue Team DX 1,26 Millionen. Wann kam das raus? Im März in diesem Jahr oder so? Ring Fit Adventure 2,73 Millionen Mal, und es wären echt mehr gewesen, wenn hätte Nintendo nicht diese ganzen Lieferprobleme gehabt, ist auch wegen Corona und alles. Fire Emblem Three Houses 2,87 Millionen Mal, The Legend of Zelda Link's Awakening 4,38 Millionen Mal, Super Mario Maker 2 5,48 Millionen Mal und Luigi's Mansion 3 mit 6,33 Millionen Mal. Finde ich krass, dass sich ein Luigi's Mansion über 6 Millionen Mal verkauft hat. Gerade auf den Kurs von 6,5 Millionen ist ganz, ganz, ganz stark. Und das hat dann auch, glaube ich, etwas die Top 10 der meistverkauften Switch-Spiele durcheinandergewirbelt nicht, aber die Zahlen wurden auch aktualisiert. Auf Platz 10 New Super Mario Bros. U Deluxe 6,6 Millionen Mal. Und das für einen Wii U-Port, finde ich echt gut. Super Mario Party 10,10 Millionen Mal. Ja, also Mario Party 10 Millionen Mal ist halt auch für Koop-Spiele, für Party-Spiele quasi einfach sehr gut. Splatoon 2 10,13 Millionen Mal. Animal Crossing New Horizons 11,77 Millionen Mal. Bin ich sehr gespannt, wie weit der Titel noch alles klettern wird, weil das sind ja jetzt alles Zahlen bis zum 31. Bis zum 31. März, 31. März, genau. Und dann, wann kam das raus? 20. März, also in 11 Tagen 12 Millionen Mal verkauft. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler drin habe, nicht schlecht. Platz 6, Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli, 11,97 Millionen Mal. Platz 5, Pokémon Schwert und Schild, 17,37 Millionen Mal. Platz 4, Super Mario Odyssey, 17,41 Millionen Mal. Platz 3, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, 17,41 Millionen Mal. Platz 2, Super Smash Bros. Ultimate, 18,84 Millionen Mal. Platz 1, Mario Kart 8 Deluxe, 24,77 Millionen Mal. Das ist sehr gut. Also, das sei es auch jetzt gesagt eigentlich, weil viel mehr kann man da ja jetzt auch nicht zu sagen. Also, auf Switch verkaufen sich sehr viele Spiele sehr gut. Und Nintendo geht es sehr gut. Und wenn es Nintendo gut geht, dann bringen sie neue Spiele. Und das freut uns dann auch wieder. Also, alles gut. Und wie gesagt, wer die Wii U-Zeit miterlebt hat, für den ist alles, was mit der Switch momentan passiert, wie ein Traum einfach. Gut, weiter mit den News. Natsume und Rising Star Games haben Harvest Moon One World angekündigt, also ein neues Harvest Moon. Ich habe aber noch kein wirkliches Bildmaterial gesehen, eigentlich nur das Logo und eben, dass das Spiel Ende des Jahres für Switch erscheinen soll. Harvest Moon Fans, schlagt zu. Es soll eine neue Engine meinen. Ich habe noch irgendwo gelesen, neue Engine soll es auch bieten, wird auch Zeit, weil ich glaube, das letzte Harvest Moon fand ich optisch gar nicht mehr so schön. Dann wurde leider das Remaster zum N64-Spiel Star Wars Episode 1 Racer auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Gründe werden hier Coronavirus und Homeoffice genannt. Sehr schade, weil ich habe das, glaube ich, mal in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass ich mich darauf echt gefreut habe, weil ich das N64-Spiel eben gerne gespielt habe damals. Und das jetzt in HD und so zu spielen, hätte mich einfach gefreut. So, dann ist seit heute, den 28. Mai, Sega Ages Thunder Force AC, im eShop für 6,99 Euro erhältlich. Ich habe irgendwie fast alle Sega Ages gekauft. Ich mag diese Sammlung und so hole ich ein paar Sega-Spiele nach. Und diese Fassung des Shoot'em-Up-Klassikers enthält den originalgetreuen Arcade-Modus, ergänzt um, ich glaube, drei oder so freischaltbare Raumschiffe, die es eigentlich erst in späteren Teilen gegeben hat. Dann gibt es einen Anfängermodus, der das Spiel dann, da hat man dann stärkere Angriffe, mehr Credits, also ich glaube 9 Credits statt 6. Und man verliert, wenn man stirbt, seine Waffen nicht mehr und deswegen wird das Spiel insgesamt erleichtert. Und natürlich ist es so wie bei allen Sega Ages Titeln, dass man zu jeder Zeit speichern und laden kann und deswegen ist es auf jeden Fall einfacher, diese teils bockschweren Titel dann doch mal durchzuspielen. Also von daher, ich glaube für 6,99, wer da Fan ist, der kann zugreifen. Und ansonsten sind die ja auch alle, immer nach ein paar Wochen, Monaten mal so, weiß ich nicht, für 3-4 Euro oder so im Angebot. Und dann kann man, denke ich, auf jeden Fall zugreifen, wem halt die 6,99 zu teuer sind. Es mehren sich die Gerüchte, dass Nintendo keinen Ersatz für die E3 Direct in diesem Jahr plant. Die Corona-Pandemie hat wohl diverse Pläne von Nintendo durcheinander gewirbelt. Und so soll laut, ich glaube Eurogamer war es, irgendwie Nintendo auch den Drittherstellern empfohlen haben, ihre Spiele selbst vorzustellen, anstatt auf eine Direct zu warten. Das fand ich dann sehr schade, weil ich habe einfach gedacht, dass Nintendo da bereit ist, aber ja, es gibt genug Gerüchte, man hört überall immer wieder so ein bisschen, es wird gemunkelt, dass es die Corona-Phase Nintendo sehr hart getroffen hat und dass die angeblich sogar gar nicht wissen, welche Spiele denn wirklich noch in diesem Jahr kommen und welche nicht. Also, dass der Plan, den man hatte, wohl ein bisschen, wie gesagt, jetzt auf den Kopf gestellt wird. Und und ich meine, nach der letzten Direct waren auch ein paar Leute sehr sauer, dass es einfach keine neuen Spiele gezeigt wurden, außer dass hier die Brettspielsammlung, dass es einfach nichts kam, außer Termin für Xenoblade und sowas. Habe ich irgendwie am, wann war das, 14. Mai oder so, auf einmal YouTube angemacht und hat Nintendo einfach so ein neues Spiel angekündigt. Einfach ein Trailer-Video hochgeladen, online gestellt und fertig. Und bei dem Spiel handelte es sich um Paper Mario, die Origami King, also der Origami-König. Und da war ich von den Socken. Weil das Spiel eben nicht nur einfach vorgestellt wurde, sondern auch noch gesagt wird, es ist ab 17. Juli erhältlich. Und da habe ich gesagt, bitte was? Das finde ich ja halt sehr cool, dass man Mitte Mai ein Spiel ankündigt, welches Mitte Juli schon erhältlich sein wird. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. Also ich habe das letztes Jahr mit Astral Chain gemocht, dass da, glaube ich, zwischen Ankündigung und Veröffentlichung gut ein halbes Jahr war. Und ja, und jetzt sind hier 2 Monate dazwischen und man kriegt neues Paper Mario und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich war einfach verblüfft. Ich hätte halt auch gedacht, dass die den Trailer einfach vielleicht oder einen kürzeren Trailer oder so, vielleicht nach der letzten Direct oder auf der letzten Direct so als letztes hätten zeigen können, dann wäre der Unmut mancher Fans sicherlich etwas geringer gewesen. Und naja gut, jetzt war das eine positive Überraschung und letztendlich ist das jetzt auch die Bestätigung, dass Nintendo wohl erstmal keine Direct plant, weil wenn jetzt im Juni eine Direct kommen, ja gut, ja, im Juni eine Direct kommen, hätte man durchaus machen können eigentlich, weil das Spiel kommt ja erst im Juli. Und dann wäre vielleicht die Ankündigung zu knapp gewesen. Aber man kann das eben jetzt auch tatsächlich so sehen, dass Nintendo einfach dann was ankündigen, wenn sie Lust haben. Ja, dass man eben nicht auf einen Direct wartet, sondern dann wird einfach ein Trailer rausgehauen. Und das kann jetzt für die nächsten Monate tatsächlich die neue Strategie sein. Und deswegen sind wir da mal gespannt. Ja, was habe ich so Paper Mario zu sagen? Also natürlich, der Trailer habe ich in den Shownotes verlinkt. Wer ihn also noch nicht gesehen hat, der kann sich da draufklicken und dann wird er auf das YouTube-Video weitergeleitet. Ihr spielt Mario und habt eine neue Gefährtin, die heißt Olivia und die begleitet euch. Und ja, dann soll es ein urkomisches Abenteuer sein, das halt die beiden längs und quer durch eine riesige Welt aus Papier führt. Dabei stellt sich der Origami-König und dessen Armee von Fallschergen einen entgegen und ihr schließt mit außergewöhnlichen Gefährten euch zusammen und setzt magische Kräfte ein, um die Welt zu retten und sowas halt. So ist auch, glaube ich, die Story, wobei man hat dann noch im Trailer gesehen, dass dieser König Olli, dieser Origami-König, die Prinzessin Peach noch in ein Origami-Prinzessin Peach irgendwie verwandelt hat. Das Schloss ja rausgerissen hat oder ja mit so magischen Luftschlangen gefesselt. Da sieht man dann auch, wie Mario vor diesen Luftschlangen quasi flüchtet. Und ja, dann ist es letztendlich die Aufgabe, dass ihr diese Luftschlangen entfernt. Und dafür müsst ihr auf ja in verschiedene Welten reisen, denn scheinbar sind die so lang verankert, dass man irgendwie eine Luftschlange in der heißen Wüste endet, eine in die weiten Meere und was weiß ich nicht alles. Und da muss man halt, das ist halt der Grund, warum ihr durch verschiedene Länder reist. Und man hat ja auch gesehen, dass ihr auch mit dem Schiff fahren könnt. Das hat mich dann ein bisschen tatsächlich an Wind Waker erinnert. Fand ich also auch sehr schön, dass man also Fahrzeuge hat, Schiff und sowas alles. Also das spricht auch dafür, dass vielleicht ein bisschen größer ist, das Spiel. Dann hat man gesehen, dass Olivia Faltkräfte hat, mit der man die Umgebung reparieren kann, irgendwie Tods retten und andere irgendwelche Papieraktionen. Mario hat dann noch so Faltarme, die er halt ausfahren kann anscheinend an bestimmten Stellen. Und damit kann man dann ja Umgebung hervorziehen, irgendwie auffalten oder irgendwas wegrupfen. Und so sollen kleine Rätsel gelöst werden oder irgendwelche Geheimnisse entdeckt, was weiß ich. Ja, da habe ich erstmal also dann gesehen, habe gedacht, ja, das scheint so das Gimmick im Spiel zu sein und wie jetzt in, ja, weiß ich nicht, in Link Between World konnte man sich in 2D-Link quasi verwandeln und dann durch so Ritzen in der Wand gehen. Das war ja auch das Gimmick des Spiels und jetzt hier scheint es die Arme und Olivias Kraft zu sein. Und finde ich okay, wenn das halt punktuell nur eingesetzt wird. Ja, denn dann, wenn das jetzt zu dominant ist, dann kann so ein Gimmick auch nerven. Zumindest kann es mich nerven. Und dann kriege ich ganz schlimme Erinnerungen an, weiß ich nicht, Paper Mario Sticker Star, wo man ja dann ständig diese Sticker sammeln musste, von Wänden und von Böden abziehen und die dann irgendwie in Kampf einsetzen und so. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen, wenn das hier so ein kleines, nettes Gimmick zur Auflockerung ist, immer mal wieder, dann finde ich es cool. Ich hoffe einfach nicht, dass es zu dominant ist. Ja, dann zum Kampfsystem, da hat sich Nintendo mal was Neues ausgedacht. Vorweg, ich finde, es wirkt klassischer, was eben nach Sticker Star und Color Splash wohltuend ist. Hier scheint es so zu sein, dass also der Kniff bei dem ganzen Kampfsystem, dass die Kämpfe in einer ringförmigen Arena ausgetragen werden und Mario steht dann in der Mitte und die Gegner sind auf Feldern innerhalb der verschiedenen Ringelemente. um die Mitte positioniert. Ihr müsst dann quasi, ihr könnt diese Ringe drehen und versucht dann die, die Gegner in einer, sag ich jetzt mal, in einer Reihe einzuordnen. So in so einer Gruppe, und dann könnt ihr sie alle auf einmal nacheinander besiegen. Und das müsst ihr wahrscheinlich in einer gewissen Schnelligkeit machen. Und wenn ihr das halt so schafft, dass diese Ringe so angeordnet sind, dass die Gruppe eben, also dass eine Gruppe an Gegnern entsteht, anstatt dass die jetzt euch von vorne, hinten und von der Seite angreifen, dass sie also zusammenstehen, dann kriegt ihr irgendwie einen Schadensbonus. Und ja, das sah in dem einen Trailer, den gab es als, ich glaube, in Japan oder so wurde der veröffentlicht, wo das Kampfsystem bis im Berg gezeigt wurde, sah das ganz interessant aus. Insgesamt hat mir der Trailer sehr gut gefallen. Also mir gefiel auch, dass sie jetzt im Trailer, also zumindest auch in der Pressemitteilung gesagt haben, dass er wieder sehr auf Humor gesetzt wird. Und ich fand den Humor und die diversen popkulturellen Anspielungen, die es in Paper Mario Color Splash gab, herausragend. Fand ich ganz großartig. Ich hab Paper Mario Color Splash nur aufgrund der Story quasi gespielt. Weil Kampfsystem und alles war nicht so schön. Und Origami King scheint halt ein bisschen mehr an diesen Story-Trend weiter fortzuführen. Und wenn das Gimmick entweder total toll ist oder nicht so dominant aufkommt und das Kampfsystem insgesamt traditioneller ausfällt, hätte gerne wieder ein richtiges Erfahrungssystem, also Erfahrungspunkte sammeln und so, das hat ja in den beiden Vorgängern leider gefehlt. Da bin ich gespannt drauf. Ja, es ist auch noch nicht geklärt, ob jetzt eine Partnerrolle wirklich vorhanden ist. Weil man hat in einem Video schon einen Partner irgendwie gesehen, aber ist es dann jetzt wieder so wie bei den alten Teilen oder irgendwie eine andere Lösung? Das kommt noch nicht so richtig raus. Das wird eben einer der großen Fragen sein. Weil aktuell erinnert mich das optisch durchaus an Color Splash, und wenn es jetzt von den Spielmechaniken wieder mehr Richtung Paper Mario 64 oder Paper Mario und wie hieß das, die Legende des vom Äonentor auf dem Gamecube geht, dann wäre ich sehr glücklich. Letztendlich müssen wir halt abwarten, bis Nintendo weiteres Material veröffentlicht. Und meine Vorfreude ist definitiv vorhanden. Also ich hab Bock auf ein gutes neues Paper Mario. Und ja, in jetzt ja fast anderthalb Monaten, ein bisschen mehr, wäre es ja soweit. Und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Und ich hoffe einfach nur, dass das einfach gut wird. Weil die Paper Marios, also zumindest die ersten beiden, waren richtig gute Rollenspiele und haben einfach Spaß gemacht. Ja. Von daher, schön. Haben wir jetzt auch, ich glaube, 4 Jahre gewartet. 2016 müsste Paper Mario Color Splash gekommen sein. Also deswegen, irgendwie alle 3-4 Jahre macht Nintendo immer noch oder 3-4-5 Jahre immer so in dem Dreh macht Nintendo ein neues Paper Mario, und anscheinend behalten sie das bei, und da sich ja auf der Switch fast alles gut verkauft, spricht auch vieles dafür, dass ein Paper Mario sich gut verkauft, und dann gibt's auch irgendwann ein weiteres Paper Mario und wäre gut. Dann habe ich Streets of Rage 4 durchgespielt. Mir gefiel die handgezeichnete Optik und Soundtrack sehr, bin aber nicht so der Typ für diese Art von Spielen, also dieses Double Dragon, Streets of Rage, Final Fight, ja, Golden Eggs, sowas, also Battletoads. Also, ja, damit ihr einfach so das Genre ein bisschen einordnen könnt. Ihr lauft halt von links nach rechts und vermöbelt Leute. Natürlich alles Bösewichte und Verbrecher. Ich denke, im Koop macht das echt viel Spaß, da einfach zusammen die Gegner zu verkloppen. Es scheint auch insgesamt eine gelungene Fortsetzung zu sein. Es ist sehr kurz, genretypisch, ich weiß gar nicht, 2 Stunden gespielt, maximal 3. Ja, so um den Dreh hat es maximal gedauert. Ich glaube eher 2 als 3 Stunden tatsächlich. Aber dann würde man es ja nochmal spielen. Einen anderen Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Fans mussten 26 Jahre drauf warten. Für die Freude ist mich, dass es das jetzt gibt. Eine Fortsetzung, eine echte Fortsetzung. Ganz in Tradition der alten Serie. Ich bin, wie gesagt, Nintendo-Kind gewesen. Deswegen habe ich das Original auf Sega Mega Drive ja bei Freunden mal vielleicht damals gespielt, aber mir fehlt so der nostalgische Bezug zu dieser ganzen Serie, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Und ja, ab dem 29. Mai ist Xenoblade Chronicles definitive Edition erhältlich. Wenn ihr mir auf Instagram folgt unter Nintendonauten oder auf Twitter unter @Nintendonauten, habt ihr dann gesehen, dass ich die Collector's Edition seit dem 28. Mai besitze. Ich habe da ja mal ein Foto von gemacht. Finde es eine sehr gelungene Collection. Leider ist das Artbook nur als Softcover vorhanden. Das ist sehr, sehr schade, denn wenn man, als die Collection angekündigt wurde, wenn man da ganz genau hingeguckt hat, war das Buch da eigentlich ein Hardcover. Aber die finale Version ist Softcover. Echt schade. Also wenn das Hardcover gewesen wäre, wäre diese ganze Edition eins mit Sternchen gewesen. Also dann hätte ich gar nichts zu meckern gehabt. Immerhin, Spielecover ist ohne USK-Logo. Das ist hier der Fall. Freut mich sehr, weil bei Link's Awakening anders. Sonst war das ja bei allen Collector's Editions von Nintendo, seit der Switch zumindest, immer so. Steelbook ist sehr schön. Schallplatte sieht cool. Ich kann das zwar nicht abspielen, aber sie sieht einfach cool aus. So. Und ja, Poster hänge ich zwar auch nicht auf. Aus dem Alter bin ich raus. Aber auch ganz schön. Also die Verpackung sehr schön groß und so. Also, nicht zu meckern. Ist auch, glaube ich, mittlerweile überall ausverkauft. Also wer sie bekommen hat, Glückwunsch. Hab dann das Spiel letztendlich auch mal kurz angespielt, zumindest so vor der Aufnahme hier, aber wegen Arbeit und so echt sehr kurz nur. Also ich habe, gerade halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur gespielt, einfach weil ich wissen wollte, wie das Spiel auf einem 4K OLED-TV mit 65 Zoll aussieht. Denn es wurde in den letzten Tagen ja bekannt, dass das Spiel nicht in HD läuft so richtig, sondern im Handheld-Modus zwischen 378p und 540p, also ein gutes Stück von HD entfernt, hat aber auch so Schärfefilter und so drin, die das ein bisschen ausgleichen sollen. Und am TV läuft das Spiel immer so zwischen 540p und 720p, also da erreicht es mal HD, aber eben kein Full HD. Und ja, und die so Spiele, die können halt auf dem 4K-Fernseher ein bisschen unschön aussehen. Und ja, ich habe halt tatsächlich auf dem 4K-TV deutlich gemerkt, dass das ja manchmal unscharf ist, ein bisschen. Ne? Also die Zwischensequenzen, die fand ich noch in Ordnung, aber die Spielsequenzen hat man dann echt diese Unschärfe etwas gesehen. Die Texturen hat man sehr deutlich gesehen, dass sie nicht so prall sind. Die haben mich auch teilweise so ein bisschen ja schockiert fast. Allerdings ist es ja immer noch klar, als Basis von dem Spiel ist ein Wii-Spiel. Und das Remaster sieht deutlich besser als die Wii-Fassung aus, weil ja die Texturen, auch wenn sie nicht hübsch sind in allen Bereichen, die wurden überarbeitet, die Charaktere-Modelle wurden überarbeitet, Effekte wurden überarbeitet, es gibt halt neue Texturen, also da wurde schon Arbeit reingesteckt. Es ist die beste Version des Spiels. Ja, da muss halt Nintendo schon irgendwie mit der Switch 2 oder 3 ein 4K-Remaster rausbringen, damit es eine bessere Version ist. Das ist jetzt die beste Version. Und wir kriegen halt manchmal 720p. Und das ist es halt jetzt. Und es ist definitiv besser, diese Fassung zu spielen, als das Wii-Original oder die 3DS-Fassung. Weil die sind absolut gar nicht mehr zeitgemäß und deswegen werde ich auch das Spiel mit dem Setup hoffentlich irgendwann mal durchspielen. Und, freue mich da letztendlich auch drauf. Bis ich dann darüber berichten kann, wird es aber echt eine Weile dauern. Ja, und deswegen kann ich jetzt noch zum Abschluss der Episode so ein paar Eindrücke zu Minecraft Dungeons bringen. Das ist Minecraft Dungeons. Ja, das ist ein Action-Rollenspiel, so ein bisschen wie Diablo, halt im Minecraft-Universum. Und ich finde, dass diese Kombination hervorragend funktioniert. Also das steuert sich auch wie Diablo, ist aber vom Umfang und der Spielmechanik nicht ganz so umfangreich. Also man merkt schon, dass es auch vielleicht einfach mehr an die Normalspieler gedacht ist oder an jüngere Spieler. Aber hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Also im Internet gibt es Redakteure, die beschweren sich, dass das Spiel nach 3 Stunden beendet sei. Ja, das stimmt. Ja, also wenn man ja sich ziehen lässt oder nur durch die Dungeon rennt und kaum lootet, Truhen ignoriert und dann quasi eigentlich so stur der Wegmarkierung folgt, dann ist man nach wahrscheinlich nach 3 Stunden durch. Ja, dann braucht man irgendwie, 10, 11 Dungeons gibt es in einer halben Stunde pro Dungeon. Ja, manche sind auch, die ersten sind kürzer dann, wenn man nur durchrennt. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann in 3 Stunden, vielleicht 4 auf jeden Fall durch ist. Aber dann kann man halt auch sagen, ja, Breath of the Wild dauert nur 2 Stunden, weil man könnte ja vom Start direkt zum Endgegner rennen und den besiegen. Das geht in Breath of the Wild wirklich. Und da sagt ja auch keiner, dass das nur 2 Stunden sind. Ich habe tatsächlich das so gespielt, dass ich von diesen 10, 11 Dungeons, die es gibt, glaube ich, 7 bis 8 relativ, sehr gründlich durchforstet habe. Ich habe versucht, alle Gegner zu besiegen, alle Truhen zu finden. Nur bei den letzten beiden Dungeons war ich nicht ganz so gründlich, weil ich wollte das Spiel auf jeden Fall noch beenden vor der Podcast-Aufnahme. Ich hatte einmal auch ein Game Over, weil ich bei einem Dungeon beim Endgegner bisschen ja nicht aufgepasst habe letztendlich, deswegen habe ich das Dungeon wiederholt. Da bin ich dann tatsächlich durchgerannt und da hat nämlich, das war so ja in der Mitte des Spiels oder so, ja, ich glaube, das Durchrennen hat nämlich bei dem Dungeon dann 27 Minuten gedauert, so um den Dreh. Ich habe insgesamt 6 Stunden und 58 Minuten gebraucht, deswegen könntet ihr wir dann theoretisch eine halbe Stunde wieder abziehen. Und dann wären wir bei 6,5 Stunden. Und ich war halt nach diesen 6,5 Stunden Level 25, habe 6.544 Smaragde gesammelt, 6.142 Kreaturen getötet, 21 Tode gestorben, 88,32 Kilometer gereist, 53 Truhen geöffnet, 54.493 Lebenspunkte geheilt, 281 Artefakte benutzt. Artefakte, das sind, ihr findet halt fortwährend natürlich Loot. Das sind dann meistens Rüstung oder eine Waffe, also Nahkampfwaffe oder Fernkampfwaffe. Denn eine Klasse gibt's quasi nicht. Jeder spielt das, was er ausgerüstet ist. Das ist eigentlich auch ganz cool und sehr einsteigerfreundlich. Und, dann könnt ihr zusätzlich noch Artefakte, also 3 Fähigkeiten quasi auswählen. Da könnt ihr je nachdem, welches Artefakt für welches Level ihr habt und dann euch ausrüstet, könnt ihr, weiß ich nicht, zum Beispiel euch heilen oder einen Wolf oder ein Kamel beschwören oder einen Lichtstrahl herbeirufen. Ja, da gibt's einfach verschiedene Waffen und die kann man, und das ist ganz cool. Und deswegen kann man so on the fly immer so seinen Spielstil das alles anpassen und das hat mir echt gefallen. Und pro Level-Up gibt's dann Verzauberungssteine und die könnt ihr dann in eure Rüstung stecken und dann kann diese Rüstung Spezialfähigkeiten erlernen, dass sie mehr Schaden macht oder mehr Schaden heilt oder Gegner zurückwirft, was weiß ich. Ja, und wenn ihr da mal eine bessere Rüstung findet, dann könnt ihr die alte Rüstung verwerten und dann sind eure Verzauberungssteine dann nicht verloren, die könnt ihr dann direkt wieder in neue Rüstung und dann könnt ihr eure Rüstung quasi immer wieder optimieren. Jetzt habe ich das immer mit Rüstung erklärt, es geht aber natürlich auch mit den Waffen, also mit Fern- und Nahkampf, also dass man irgendwie durch diese Verzauberungssteine da neue Fähigkeiten freischaltet, dass dann irgendwie die mehr Schaden machen oder dass dann die Fernkampfwaffen so eine Art Fernlenkschüsse haben, die also direkt den Gegner immer finden oder dass, wenn man eine Nahkampfwaffe hat, dass die Gegner zu einem gesaugt werden und man dann dadurch die direkt alle im Pulk hat und eher Schaden machen kann. Also da gibt's auch verschiedene Varianten, wie man eben die Waffen verbessert. Deswegen Rüstungen und Waffen lassen sich alle mit diesen Steinen verbessern. Und das hat mir vom System echt gefallen. Das hat mir also Spaß gemacht. Und wenn man es dann durchgespielt hat, dann ist quasi wird ein neuer Schwierigkeitsgrad freigeschaltet und da kriegt ihr dann halt besseren Loot, bessere Prämien. Die Gegner sind stärker. Es gibt neue Ausrüstung, neue Artefakte. Ich habe den mal angespielt und ja, ist deutlich schwieriger, dieser Schwierigkeitsgrad, weil auch die Gegnerzusammensetzung sich geändert hat und so. Und die Dungeons sind sind letztendlich auch immer zufallsbasiert. Deswegen ist es auch immer möglich, dass man nochmal ein altes Dungeon reingeht, zufallsbasiert. Man weiß nicht, wie es ist. Und vielleicht mit Freunden oder so dann zusammenspielt. Also ich hatte tierischen Spaß. Ja, ich verstehe, wenn einer halt das kritisiert, dass er keine, dass die Kampagne noch länger hätte gehen können. 5 bis 6 Stunden Spielzeit für 20 €, da gibt's schlimmere Spiele. Ich denke, wenn ihr Freunde habt, die gerne im Koop spielen wollen, dann ist das ja ein Fest. Dann kann man dann da auch viel mehr durchspielen. Und ich meine, ich bin Level 25. Ich glaube, bis Level 105 kann man leveln. Ja, da könnt ihr noch, also es könnt, ich glaube, 3-mal muss man das Spiel durchspielen, in 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, um dann wirklich alles zu erreichen. Und dann gibt es halt auch, man kann zwischendurch extra Level finden und besondere Gegenstände finden. Also es ist, nachdem man die Story durchgespielt hat, nicht durch. Zwar wird ein DLC angeteasert, Aber ganz ehrlich, ich sag momentan, die DLCs, die wohl auch Story-DLCs sein werden, die würde ich mir jetzt nach der Erfahrung fast blind kaufen. Also ich finde es einfach ein gutes Spiel. Es ist natürlich, wie gesagt, kein herausragendes Spiel. Ja, ich hätte auch einmal einen Absturz gehabt, aber dann Spiel neu gestartet und dann ging es wieder. Aber ich finde diese Minecraft-Welt herrlich und finde den Preis in Ordnung. Klar, wenn die Kampagne 3 Stunden länger gedauert hätte, dann wäre es noch besser gewesen. Aber so finde ich das Spiel echt gut. Und es ist für mich eigentlich eine der positiven Überraschungen des Jahres. Und ich hätte vorher nicht gedacht, weil ich mit Minecraft jetzt nicht so viel zu tun habe, dass mir so ein Spiel so viel Spaß macht. Und von daher bin ich auch sehr gespannt, wie das immer weiter entwickelt wird, gepatcht wird, ergänzt wird, wie auch immer. Ich denke, ich werde das immer mal wieder einwerfen und ein paar Runden spielen. So zum Abreagieren oder zum Relaxen und so weiter. Das soll es dann tatsächlich auch für diese Woche gewesen sein. Bin ich doch noch irgendwie auf fast eine halbe Stunde gekommen. Von daher passt das. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt mir doch auf Twitter, @NintendoNauten, damit ich ein paar mehr Follower kriege. Das klingt zwar so erbärmlich, ist aber so, weil ich bin da jetzt schon, bisschen Reichweite, Jungs. Gebt mir gerne ein Like auf Apple Podcast oder den Podcast-Anbieter eurer Wahl, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Reichweite reinkommen und vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung mal kriegen. Ich gucke auch immer mal wieder, ob wir vielleicht auch noch mal einen Gast irgendwie ananziehen können. Wenn ihr euch für Xbox interessiert, gibt es noch Schwester-Podcast von Nintendo Nauten, der heißt Xbox Mojo, @XboxMojo auf Twitter oder eben Xbox Mojo auch in eurem Podcast mal eingeben und dann suchen. Da bin ich meistens mit dem Florian unterwegs. Und ja, ich baue auch momentan einen PlayStation-Podcast auf, der heißt Select and Play, @SelectAndPlay.de auf Twitter oder Select and Play im Podcast-Anbieter. Oder eben auf selectandplay.de, xboxmojo.de oder internauten.de. Vielleicht mache ich auch mal für alle eine neue Internetseite. Mal gucken, was dann im Sommer so passiert. Auf jeden Fall vielen Dank für alles. Und ja, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Euer Thomas.